Der Bibelabschnitt für die Predigt, zu der Daniel gleich predigen wird, steht im Neuen Testament, im 1. Petrusbrief in Kapitel 4. Ich lese die Verse 1 bis 11 in der neuen evangelistischen Übersetzung. Weil nun Christus als Mensch gelitten hat, müsst auch ihr euch mit dieser Einsicht bewaffnen. Denn wer wie er körperlich leidet, hat aufgehört mit der Sünde. Der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Es ist schlimm genug, dass ihr früher getan habt, was die Menschen wollen, die Gott nicht kennen. In hemmungsloser Gier gabt ihr euch Ausschweifungen hin und habt euch sinnlos betrunken. An Wüsten, Fress- und Saufgelagen nahmt ihr teil und wart in abscheulichen Götzendiensten gefangen. Jetzt wundern sie sich, dass ihr nicht mehr mit in diesem Strom der Leidenschaften schwimmt und lästern über euch. Aber sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil über Lebende und Tote sprechen wird. Denn aus diesem Grund ist die Rettungsbotschaft auch denen gepredigt worden, die inzwischen gestorben sind, damit sie, wie Gott, im Geist leben, obwohl ihr Körper, wie bei allen Menschen, mit dem Tod bestraft werden musste. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.
Was ein Text, oder? In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein für mich sehr wichtiger Mensch in meinem Leben verstorben. Und zwar die Schwester meiner Oma. Und ich bin dankbar, dass sie im Frieden gehen konnte. Sie war 90 und hat sich die letzte Zeit eigentlich nur noch gequält und hat sich darauf gefreut, wenn sie endlich erlöst wird. Also so absurd es klingt, es ist gut so. Und in den letzten Tagen durfte ich ihren Lebenslauf zusammenfassen und aufschreiben für die Beerdigung, die jetzt nächste Woche ansteht. Und ich sag's euch, das Leben war echt hart zu ihr. Ihr Name war Hilde und sie ist 1935 auf der Krim geboren. Kurz nachdem sie geboren wurde, verstarb ihre Mutter. Und es sollte nicht der letzte Todesfall sein. Der Vater heiratete kurz darauf eine andere Frau, weil sie hatten eine Menge Kinder und Kinder brauchen eine Mutter, gerade zur damaligen Zeit. Und kurz darauf folgten dann noch ein paar andere Geschwister. Sie waren insgesamt 12 Kinder, gute Russlanddeutsche halt. Und als sie 5 war, brach dann der Zweite Weltkrieg aus. Und als Deutsche wurden sie von den Kommunisten in die unterschiedlichsten Regionen, gerade auch sehr kalte und finstere Regionen Russland, deportiert. Soldaten kamen einfach in ihre Häuser rein, haben sie als Familien mit den Kindern gepackt und sie in höchst unbequeme Züge gesteckt und von da aus ging es dann tausende Kilometer weit weg. Im Verlauf des Krieges brach dann eine Hungersnot im ganzen Land aus und die Winter waren in Russland, sind es immer noch, brutal. Und deswegen starben 8 ihrer Geschwister, entweder am Hunger oder an der Kälte. Mit Anfang 20 durfte sie dann heiraten und sie wurde auch da recht bald schwanger. Doch bevor sie den ersten Sohn gebären konnte, hat ihr Mann sie verlassen. Und auch ihr Sohn verstarb als 14-Jähriger auf eine tragische Art und Weise. Das Leben war sehr hart zu ihr. Und sie hätte bitter und wütend werden können. Sie hätte jedes Recht dazu gehabt. Doch sie wurde es nicht. Ganz im Gegenteil. Man kannte sie eigentlich als freundliche und vor allem hilfsbereite Frau. Von klein auf hat Hilde gelernt, dass du ohne Hilfe nicht wirklich überlebst. Also nutzte sie ihr verbleibendes Leben, um den Menschen zu helfen, die sie liebte. Sie brachte sich mit einem großen Engagement in ihrer Gemeinde ein. Ihr Bruder, der diese harte Kindheit nicht wirklich gut verarbeitet hat, wurde irgendwann Alkoholiker. Und sie steckte viele Jahre ihres Lebens da rein, diesen Mann irgendwie am Leben zu halten. Und ich möchte sie jetzt gar nicht so darstellen, als ob sie die tadelloseste Heilige war, überhaupt nicht. Sie hatte Fehler, wie jeder andere Mensch auch. Aber wir als Familie durften sie bewusst erleben, weil sie eine sehr lange Zeit bei uns im Haus mitgelebt hat. Sie war eigentlich eine Art dritte Oma für mich. Und wir blicken wirklich dankbar auf ihr Leben zurück. Denn sie hat bei uns allen einen Eindruck hinterlassen. Einen Eindruck von einer Frau, die ein sehr hartes Leben geführt hat, aber dann doch sehr viel gegeben hat. Und als ich all die Geschichten über sie zusammengetragen habe und auch aufgeschrieben habe, kam mir die Frage hoch, wie kann aus einem Menschen, der so viel verloren hat, ein Mensch werden, der so viel geben kann? Wie kann ein Leben der Hingabe aus einem Scherbenhaufen entstehen? Und die Antwort darauf durfte ich in diesem Text finden, den der Roland uns gerade gelesen hat. Diese Verse aus dem ersten Petrusbrief haben mich in dieser Woche sehr intensiv begleitet. Und Petrus schreibt hier diesen Brief an Gemeinden in Kleinasien der heutigen Türkei, an unterschiedliche Gemeinden. Und wir haben jetzt mehrfach in dieser Reihe gehört, dass diese Gemeinden von Leid geplagt waren. Sie wurden verfolgt, sie wurden ausgegrenzt, sie wurden ausgestoßen. Und zu diesen leidenden Menschen schreibt Petrus am Ende unseres Textes, wie sie miteinander leben sollen. Sie sollen einander in Liebe dienen. Und hier kommt die Frage auf, die gleiche Frage. Wie wird aus einem Haufen leidender Menschen eine Gemeinschaft, die für andere lebt, die füreinander lebt? Und in unserem Text gibt uns Petrus eine Antwort darauf. Und wir schauen uns heute die Antwort von Petrus in drei Punkten an. Erstens, wer wir sind. Zweitens, wie wir mal waren. Und drittens, wie wir leben sollen. Also schlag gerne deine Bibel auf, wenn du eine hast. Wir starten mit dem ersten Punkt, wer wir sind. 1. Petrus 4, ich lese mit uns ab Vers 1. Weil nun Christus als Mensch gelitten hat, müsst auch ihr euch mit dieser Einsicht bewaffnen. Denn wer wie er körperlich leidet, hat aufgehört mit der Sünde. Petrus eröffnet hier kein wirklich neues Thema. Er macht da weiter, wo er im dritten Kapitel aufgehört hat. Und das ist nur logisch, als er diesen Brief geschrieben hat, oder besser gesagt, als er ihn hat schreiben lassen, gab es weder Kapitel noch Verse. Es war ein zusammenhängender Brief. Und im dritten Kapitel endet Petrus damit, dass er beschreibt, was Christus für die Menschheit getan hat. Er ist für uns gekommen, er ist für uns gestorben und er ist auch wieder für uns auferstanden. Das ist das Evangelium für dich, ganz direkt am Anfang. Und dann hier im ersten Vers in Kapitel 4 bezieht er jetzt auf einmal uns Menschen mit dazu. Und er sagt, wir sollen die gleiche Gesinnung haben wie er. So wie Christus gelitten hat, sollen es auch wir jetzt tun. Das gleiche Denken wie er haben. Und dann mit diesem zweiten Satz im ersten Vers wird es ein bisschen herausfordernder. Denn dann sagt er, denn wer körperlich leidet, hat aufgehört mit der Sünde. Was meint er damit? Und er will damit nicht sagen, dass Leid ein Indikator dafür ist, dass ein Mensch sündlos ist. Er will auch nicht sagen, dass wir mehr leiden sollen, damit wir weniger sündigen. Wenn wir verstehen wollen, was er sagen will, dann müssen wir diesen Vers als Ganzes betrachten und auch im Kontext von 1. Petrus 3 betrachten. Was Petrus hier sagen will ist, so wie Christus gelitten und gestorben ist und damit die Sünde besiegt hat, so können auch wir, die mit ihm leiden und auch mit ihm sterben, siegreich über die Sünde in unserem Leben sein. Paulus drückt das Ganze in Römer 6 etwas einfacher aus. Er sagt, wir wurden mit Christus begraben. Unser altes Ich stirbt mit Christus, das feiern wir in der Taufe. Und dann stehen wir genauso wieder mit Christus wieder auf und haben dadurch neues Leben. Petrus sagt das Gleiche. In Christus können wir ein Leben führen, das mit der Sünde aufgehört hat. Und genau diese Denkweise müssen wir annehmen. Wir sind mit ihm begraben, mit ihm wieder auferstanden und haben ein neues Leben. Wir, die mit ihm gelitten haben. Und deswegen hat die Sünde keine Macht mehr über unser Leben. Und weil sie keine Macht mehr über unser Leben hat, können wir jetzt folgendermaßen leben. Schaut mal mit mir Vers 2. Der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Also weil wir mit Christus verbunden sind, wird der Rest unseres Lebens nicht mehr von uns selbst bestimmt, sondern von dem, was Gott möchte. Und genau das, ihr Lieben, ist der Kerngedanke des ganzen Textes. Nach diesen zwei Versen geht es genau darum weiter. Nicht mehr ich, sondern er. Und dieser Gedanke ist keine Idee von Petrus. Es ist auch kein Produkt, das die Kirche entwickelt hat, sondern der kommt von der höchsten Instanz. Jesus selbst hat das Ganze folgendermaßen ausgedrückt. Und zu allen sagte er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Jesu Einladung, ihm zu folgen, klingt eigentlich so. Wenn du leben willst, dann musst du sterben. Und er benutzt dafür die Symbolik des Kreuzes. Nimm dein Kreuz auf dich. Für die meisten von uns ist das Kreuz ein wunderbares Zeichen, ein Symbol der Hoffnung. Doch zu Zeiten von Jesus war es das überhaupt nicht. Es war einfach nur ein Zeichen für den Tod. Es war kein schönes Schmuckstück, das du um den Hals trägst. Es war ein Zeichen für den Tod. Und wahrscheinlich für den grausamsten Tod, den es damals gab. Du hängst nackt an einem Stück Holz und alle Welt schaut zu, wie du langsam stirbst. Es war so grausam, dass es illegal war, einen römischen Staatsbürger zu kreuzigen. Ganz gleich, was auch das Verbrechen war. Und dazu lädt Jesus dich und mich ein. Und für manche Menschen ist das Realität. Angefangen bei den Jüngern, sie alle starben wegen ihres Glaubens. Und auch bis heute sterben Menschen, weil sie Jesus folgen. Aber was Jesus hier meint, ist gar nicht der tatsächliche Tod an sich, sondern er nutzt die Metapher des Todes, um seinen eigentlichen Punkt zu machen. Und sein eigentlicher Punkt ist der Tod des eigenen Ichs. Das meint er mit Selbstverleugnung. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Lass es mich mal so beschreiben. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann sagst du damit automatisch Nein zu 1000 anderen Dingen. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann kannst du nicht mehr so mit deinen Ressourcen, mit deinen Finanzen, mit deiner Zeit so umgehen, wie du möchtest. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann hast du automatisch ein Nein zum Individualismus. Du lebst dann plötzlich mit einem Haufen anderer Menschen zusammen, die auch an Jesus glauben. Und das kann echt anstrengend sein. Wenn du Ja zu Jesus sagst, dann sagst du automatisch Nein zu sehr vielen anderen Dingen. Und genau das bedeutet es, wenn Petrus schreibt, von jetzt an leben wir nicht mehr nach dem, wie wir es wollen, nach unseren Leidenschaften, sondern so, wie Gott es will. Wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann kann es bedeuten, dass wir zu sehr, sehr vielen Dingen, zu persönlichen Wünschen und auch Träumen, Nein sagen müssen. Das ist das Erste, was Petrus uns klar machen will. Wir sind mit Christus verbunden, in seinem Tod und auch in seiner Auferstehung. Und weil wir das sind, können und dürfen wir ein Leben führen, das nicht mehr von der Sünde bestimmt ist, sondern von dem, was Gott für uns möchte. Und nachdem Petrus das deutlich macht, fängt er an, im weiteren Verlauf des Textes aufzuzeigen, zuerst wie ein Leben aussieht, das vom menschlichen Willen geprägt ist, und dann, wie ein Leben aussieht, im Kontrast dazu, das an Gott orientiert ist. Und ich würde gerne mit euch beides mal anschauen. Und wir starten mal mit dem Leben und kommen damit zu unserem zweiten Punkt, das sehr vom menschlichen Willen geprägt ist. Oder anders ausgedrückt, wie wir mal waren. Gehen wir weiter im Text. Lass uns zusammen lesen ab Vers 3. Es ist schlimm genug, dass ihr früher getan habt, was die Menschen wollen, die Gott nicht kennen. In hemmungsloser Gier gabt ihr euch Ausschweifungen hin und habt euch sinnlos betrunken. An Wüsten, Fress und Saufgelagen nahmt ihr teil und wart in abscheulichen Götzendiensten gefangen. Jetzt wundern sie sich, dass ihr nicht mehr mit in diesem Strom der Leidenschaften schwimmt und lästern über euch. Ja. Petrus beschreibt hier das Leben, das sie vor ihrer Umkehr zu Gott geführt haben. Und das mag sich alles sehr absurd und fremd anhören, aber es ist tatsächlich eine sehr gute Beschreibung, wie die alten Römer gefeiert haben. Die Theologin Karen Jobes schreibt in ihrem Kommentar zum ersten Petrusbrief, dass diese Feste hier oder das, was Petrus hier beschreibt, sehr an zwei bekannte Feste der Römer erinnern. Das ist zum einen das Bacchusfest und die Saturnalien. Und beide Feste wurden zu Ehren von bestimmten römischen Gottheiten geführt. Und sie hatten eigentlich beide nur ein Ziel, nämlich so frei, ungebunden und zügellos zu sein. Das Ganze sah so aus, schon früh am Morgen wurde die Stadt zu einer riesigen und gestörten Party. Es gab Essen, Trinken, Prostitution, Sex ohne Ende. Die Bacchusfeste wurden zu Ehren des Gottes Dionysos veranstaltet. Und Dionysos war der Gott der Ekstase, des Rausches und der Orgien. Und nur am Rande, Dionysos ist der Namensgeber für Dennis. Also genau das beschreibt Petrus hier. In hemmungsloser Gier haben sie sich Ausschweifungen hingegeben. Sie haben sich betrunken und vollgefressen. So skizziert Petrus ein Leben, das konträr ist zum Willen Gottes. Und ich muss das ehrlicherweise gar nicht groß kontextualisieren in unsere Zeit hinein. Normalerweise, wenn du einen alten Text hast, dann überlegst du dir, okay, wie bringe ich das jetzt in unsere Zeit hinein, damit wir das verstehen. Doch hier muss ich das gar nicht tun, weil in der Hinsicht haben wir uns nicht wirklich verändert. Vielleicht ist es sogar schlimmer geworden. Letztes Jahr zum Beispiel, da hat eine Berliner Pfarrerin eine polyamore Beziehung gesegnet. 4 Männer führen eine Beziehung miteinander und diese Beziehung wurde recht offiziell von einer Pfarrerin gesegnet. Und es gab eine Menge Kritik, auch innerhalb der evangelischen Landeskirche, aber es wurde auch um Verständnis gebeten. Das bedeutet, so unterschiedlich sind wir dann von der Antike gar nicht. Und was wir verstehen müssen, Petrus beschreibt hier nicht nur die Feste, sondern er beschreibt eigentlich den ziemlich normalen Lebensstandard der römischen Gesellschaft. Man nannte das Ganze damals Zerstreuung. Stellt euch das ungefähr so vor, Rom war damals die absolute Weltmacht. Und du wurdest nicht nur zur Weltmacht, weil du hart gefeiert hast, sondern weil du hart und viel gearbeitet hast. Und nach einem vollen Tag, dein Schädel war zu, brauchtest du abends eine Zerstreuung der Gedanken. Und diese Zerstreuung sah so aus, dass du dich mit allem, was körperlich zur Verfügung stand, irgendwie abgelenkt hast. Auch das sollte uns irgendwie bekannt vorkommen. Und die Frage, die uns bei all dem kommen sollte, ist, warum ist es ausgerechnet der Körper? Denn Petrus nennt hier nur körperliche Sünden und Leidenschaften. Er bringt zwar auch die Gier mit rein, aber wenn ihr mal genau liest, dann ist das die Gier auf diese körperlichen Dinge. Also warum eigentlich nur Nahrung und Sex? Ich meine, der Mensch hat schließlich genug andere Verfehlungen. Warum ausgerechnet die beide? Warum ausgerechnet der Körper? Und ich denke, dass er uns damit einen Hinweis geben will, nämlich dass diese Zügellosigkeit der Nahrung und Sexualität etwas deutlich Größeres zum Ausdruck bringen will als einfach nur Sünde. Und zwar ist es ein Hinweis auf Apostelgeschichte 15. Innerhalb der Apostelgeschichte, da lesen wir, dass aus dieser kleinen jüdischen Gruppe von Jesus-Nachfolgern irgendwann eine ganze Bewegung wird. Und innerhalb dieser Bewegung kommen dann auch Nichtjuden, also Heiden, mit dazu. Und man stellte sich die Fragen, weil das hauptsächlich Leute aus dem griechisch-römischen Kulturkreis waren und die ganzen jüdischen Gesetze und Praktiken nicht wirklich ausgelebt haben, stellte man sich die Frage, müssen diese heidnischen Christen jetzt all die jüdischen Gesetze und Praktiken ausleben, um Jesus zu folgen? Und man traf sich dann in Apostelgeschichte 15 in Jerusalem zum Konzil, um genau darüber zu debattieren. Und hier habt ihr mal das Resultat. Es erschien dem Heiligen Geist nämlich gut und er führte auch uns zu dieser Überzeugung, euch keine größeren Lasten aufzuerlegen als die folgenden unerlässlichen Dinge. Haltet euch von Götzenopferfleisch fern, verzehrt kein Tierblut und kein Fleisch, das nicht ausgeblutet ist, und hütet euch vor sexueller Unmoral. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, werdet ihr recht tun. Hier ist es wieder. Nahrung und sexuelle Unmoral. Und im Verlauf der biblischen Geschichte sehen wir, dass es ihnen wichtig war, genau darauf zu achten. Und der Grund dafür war, weil sowohl Essen als auch Sex nicht nur dazu da war, um die körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern sie waren unter anderem auch für die Anbetung Gottes gedacht. Im Alten Testament wurden Tieropfer gebraucht, um Gott anzubeten. Und auch in der griechisch-römischen Kultur war das üblich. Und bei Sex ist es im Prinzip das Gleiche. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dass der Körper der Gläubigen der Tempel des Heiligen Geistes ist. Also hier drin, hier wohnt Gott, wir sind ein Tempel. Und ein Tempel ist zur Anbetung gedacht. Das heißt, wir sollen das, mit dem wir, was wir mit diesem Körper tun, Gott anbeten. Und dazu gehört auch Sex. Versteht, das, was wir mit unserem Körper tun, ist mit unserem geistlichen Leben eng verbunden. Deswegen bezeichnet Petrus diese Hemmungslosigkeiten auch als eine Art Anbetung. Schaut mal, was er hier schreibt. Er bezeichnet es mit einem einzigen Wort, das Ende von Vers 3. Ihr wart in abscheulichen Götzendiensten gefangen. Es ist Götzendienst. Erinnert euch daran, diese Feste wurden zu Ehren griechischer und römischer Götter gefeiert. Und wenn wir das jetzt auf unser Leben anwenden wollen, und dann sind all diese ethischen Fragen, die einem direkt kommen, wenn es um den Körper geht, die sind im Kontext dieses Textes eigentlich unwichtig. Fragen wie, ist Sex vor der Ehe okay? Wie viel Alkohol ist noch in Ordnung? Darum geht es hier nicht. Worum es geht ist, wenn es um deinen Körper geht, um deine Sexualität geht, wen genau betest du damit an? Wen ehrst du hiermit? Für die Menschen damals war es entweder Gott, der Gott der Bibel, oder irgendein ausgedachter Götze. Wie ist das für uns heute? Nun, eigentlich ist es das Gleiche. Es ist entweder der Gott der Bibel oder der beliebteste Götze unserer Zeit. Und der bin ich selbst. Meine eigene heilige Dreieinigkeit. Meine heiligen Wünsche, meine heiligen Bedürfnisse und meine heiligen Gefühle. Anbetung bedeutet, dass ich irgendwem oder irgendetwas den höchstmöglichen Wert in meinem Leben zuschreibe. Und Petrus behauptet, dass selbst ein Leben ohne Gott sich dennoch um Anbetung dreht. Nur bete ich nicht Gott an, sondern mich selbst. Und Petrus sagt hier, dass das die Vergangenheit der Christen ist, nicht ihre Gegenwart. Und ich frage mich wirklich, ist es nur die Vergangenheit? Wisst ihr, das größte Problem oder eines der großen Probleme, die wir als Christen hier in dieser Welt haben, ist, dass wir zwar nicht mehr unter der Macht der Sünde leben, aber dennoch sündigen. Sie hat keine Macht mehr über uns, aber doch zuckt sie immer wieder in unserem Leben auf. Und deswegen gilt diese Frage auch uns. Wenn es um deinen Körper geht, wen betest du damit an? Und nur damit wir uns richtig verstehen, ich gehe nicht davon aus, dass diese krassen Beispiele, die Petrus hier bringt, dass die auf uns zutreffen. Bei den meisten von uns nicht mal auf das alte Leben. Und doch ist die Frage die gleiche. Lebst du nach dem menschlichen Willen oder nach dem göttlichen Willen? Wenn es um deine Sexualität geht, wenn es um Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen geht, wenn es um Pornografie geht, und ich könnte die Liste jetzt noch endlos weiterziehen. Wenn es um deinen Körper geht, wen ehrst du da? Lebst du nach deinem Willen, nach dem rein menschlichen Willen oder nach dem göttlichen? Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die meisten von uns, dass bei den meisten von uns wahrscheinlich noch ein paar Dinge sterben müssen, damit wir Jesus ehrlich und echt folgen können. Und die großartige Nachricht für uns alle ist, dass Petrus hier doch ganz bewusst von der Vergangenheit spricht. Das heißt, es ist möglich, ein anderes Leben zu führen. Und damit kommen wir mal zu unserem letzten Punkt für heute, wie wir leben sollen. Lest mit mir ab Vers 7. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jeden von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wisst ihr, in der Vorbereitung war das hier für mich mit am anstrengendsten. Dieser Part hier, weil ich mir etwas anderes erwartet hätte, nach den ganzen Sachen, die Petrus geschrieben hat. Ich hätte sowas erwartet wie, okay, leb nach dem Willen Gottes und dafür wirst du jetzt mit Sinn, Freude und Fülle belohnt. Mag sein, dass deine Situation nicht ändert, du wirst nicht magisch aus der Verfolgung rausgezogen, aber du findest Frieden und Freude in Christus. Das wäre theologisch richtig, aber er schreibt es nicht. Was er stattdessen schreibt, ist ein Katalog an Dingen, die sie füreinander tun sollten. Und das war anstrengend für mich. Weil ich würde ja auch gerne auch eine gute Botschaft bringen. Ne? Bis ich es irgendwann verstanden habe. Denn das, was Petrus hier beschreibt, ist die perfekte Beschreibung von einem Leben, das an unserem Gott orientiert ist. So sieht ein Leben aus, wenn es nach Gottes Willen gelebt wird. Deswegen schauen wir uns das jetzt mal einen Ticken genauer an. Er fängt hier an und sagt, seid nüchtern in euren Gebeten. Und das ist schon mal der erste große Unterschied zu dem Abschnitt davor. Vorher war es, seid alles außer nüchtern und habt mit Gott nichts zu tun. Jetzt seid klar und redet mit Gott. Und dann geht er in Vers 8 weg von Gott hin zu unseren Mitmenschen. Aber vor allem liebt einander oder hört nicht auf, einander zu lieben. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Und ich liebe es, dass er diesen Satz ausgerechnet hier reinbringt. Denn hier geht es um geschwisterliche Liebe. Natürlich deckt in erster Linie Gottes Liebe unsere Sünden zu und versöhnt uns mit ihm. Aber auch wir untereinander können Sünden zudecken. Und zwar indem wir einander vergeben, indem wir einander nichts nachtragen, indem wir nicht miteinander abrechnen, sondern indem wir als Gemeinschaft, als Gemeinde auf den anderen bedacht sind. Und jeder von uns macht Fehler. Und durch die Liebe, die wir füreinander empfinden, decken wir die Sünden und Fehler der anderen zu. Dann spricht er von Gastfreundschaft. Zur damaligen Zeit waren die Gemeinden in Kleinasien an unterschiedlichen Orten. Und Petrus war es wichtig, dass sie sich besuchen als Geschwister im Glauben. Und damit sie nicht irgendwo hinkommen müssen und dann sich eine Gaststätte holen, hat er gesagt, öffnet eure Häuser, seid gastfreundlich, ladet sie ein. Und dann kommt er zu Gaben. Jeder von uns ist unterschiedlich begabt. Ich kann etwas, du kannst etwas, er und sie, wir alle können etwas Bestimmtes, etwas anderes. Und wir sind dazu gemacht, dazu da, hier in der Gemeinde, um einander zu dienen und zu helfen. So beschreibt Petrus das Leben der Menschen, die sich an Gott orientieren. Und damit ihr das mal als Liste habt, habe ich es euch hier mitgebracht. Beten, lieben, Gastfreundschaft und dienen. Merkt ihr etwas? Es ist das komplette Gegenteil davon. Von dem, wie es ist, wenn du dich nur auf dich selbst fokussierst oder wenn du nach deinem eigenen Willen lebst. Ein Leben, das am menschlichen Willen orientiert ist, dreht sich letztendlich, das können wir wenden, wie wir wollen, immer nur um mich. Ein Leben, das sich an Gott orientiert, dreht sich um andere. Es geht dann plötzlich gar nicht mehr so sehr um mich. Es geht um dich, um uns als Gemeinde. Wenn wir so ein Leben führen, das sich am Göttlichen orientiert, dann geht es plötzlich nicht um uns, sondern um unsere Mitmenschen. Und ratet mal, wie Petrus das jetzt bezeichnet. Auch als Anbetung. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Wenn wir so miteinander leben, dann ist das eine tiefe und echte Anbetung. Und das, ihr Lieben, führt immer, und deswegen kann ich doch eine wunderbare Nachricht vermitteln, immer zur Freude, immer zur Fülle, immer zu Sinn. Ich bin jetzt lang genug irgendwie auch mit Kirche unterwegs, durfte in einer aufwachsen. Und Menschen, die zusammenkommen, die so miteinander leben, es gipfelt immer in Freude, es gipfelt immer in Fülle. Ich würde gerne zum Schluss dieser Predigt noch zwei Fragen beantworten, die ziemlich natürlich mit dem Thema hier einhergehen. Das ist zum einen, warum und wie. Fangen wir mit warum an. Also warum solltest du so leben? Warum solltest du weniger auf dich fokussiert sein und mehr auf andere? Warum solltest du dich selbst verleugnen? Denn wir wissen ja, dass es wirklich herausfordernd ist. Warum solltest du es tun? Nun, der erste Satz in unserem Text gibt uns einen Hinweis. Weil Christus, Punkt, Punkt, Punkt. Weil Jesus all das, was er hier von dir verlangt, zuerst für dich getan hat. Alles. Jesus hat als erster gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus hat als erster für dich gebetet. Genauer gesagt, er betet auch jetzt noch für dich, während er zu Rechten des Vaters sitzt. Jesus hat dich zuerst geliebt und mit seiner Liebe deine Schuld zugedeckt. Jesus hat dich als erster gerufen und gesagt, komm nach Hause. Er war der Erste, der gastfreundlich war. Jesus hat dir zuerst gedient, indem er für dich hier auf diese Erde kam. All das, was er von dir verlangt, hat er zuerst für dich getan. Deswegen ist die Frage nach diesem Warum nicht, weil Gott es so will oder weil es gut für dich wäre, das auch, aber vor allem, weil es alles für dich getan wurde. Also geh du hin und mach es jetzt genauso. Und die zweite Frage ist, wie? Das ist die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe und die habe ich auch noch nicht beantwortet. Wie sind wir dazu in der Lage? Denn nur weil wir es sollen, heißt es ja noch lange nicht, dass wir fähig dazu sind, dass wir es können. Und auch hier gibt uns der letzte Vers eine Antwort darauf. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Das, was Jesus für dich und mich getan hat, zeigt uns nicht nur, dass wir es tun sollen, sondern es befähigt uns überhaupt erst, dass wir es tun können. Und das beste Beispiel dafür ist der Mann, der diesen Text verfasst hat selbst, Petrus. Petrus liebte Jesus. Und in sehr vielen Zeiten liebte er sich einfach ein bisschen mehr. Und genau das hat ihm letztendlich auch den Boden unter den Füßen weggezogen. Er hat versagt und er schreibt hier aus bester Betroffenheit. Petrus hat versagt und doch tat Christus das alles für ihn. Und das hat ihn letztendlich komplett verändert und geprägt. Der Mann, der Jesus im Stich gelassen hat, in der schwersten Stunde, aus diesem Mann wurde irgendwann der Kerl, der an Pfingsten das Evangelium verkündigt hat und die Gemeinde letztendlich mitgegründet hat. Der Mann, der zuerst seine eigene Haut retten wollte, als es ernst wurde, saß irgendwann für Christus im Gefängnis. Der Mann, der Jesus mehrfach verleugnet und verraten hat, der wurde der Leiter der ersten Kirche. Durch das, was Jesus getan hat, durch Kreuz und Auferstehung, hat er Petrus verändert und fähig dazu gemacht. Deswegen, Petrus wusste ganz genau, was er gesagt hat, als er geschrieben hat, die Liebe deckt viele Sünden zu, weil er es erlebt hat. Er wusste ganz genau, dass es nur durch Christus möglich ist, denn er hat es in seinem Leben ermöglicht. Also, wenn es um dein Leben geht, dann sollst du dich nicht nur selbst verleugnen, du kannst es auch. Du sollst anderen nicht nur dienen, du kannst es auch. Du sollst nicht nur nach dem Willen Gottes leben, du kannst es auch. Du kannst Leid ertragen, du kannst Krankheit ertragen. Das alles ist möglich. Und zwar durch den, der es möglich macht. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich würde euch jetzt gerne 1 bis 2 Minuten der Stille lassen und euch über das, was wir gehört haben, nachdenken lassen. Wenn es um dein Leben geht, um deinen Körper geht, wen genau betest du da an? Lebst du nach Gottes Willen oder dann doch nach deinem? Und vielleicht ist es dran, ein paar Veränderungen zu machen. Ich mache dir Mut, stell dich diesen Fragen. Und danach gehen wir gemeinsam zum Tisch des Herrn. Amen.